So, lasst uns doch jetzt einmal über das Enneagramm reden und ich mag dir ein bisschen was dazu erzählen, davon erzählen. Und ich finde, das Enneagramm ist so wertvoll. Und wenn du das verstehst und wenn du dieses System verstehst und auch diese Typen verstehst und die Spiele verstehst, dann ist es deutlich leichter für dich. Egal was, ist es leichter für dich, Menschen einzuschätzen, mit ihnen umzugehen und ja auch sogar Menschen zu lieben und sogar dich selber zu lieben. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass es nicht irgendwas ist, wo ich jetzt hier was nach, keine Ahnung, Farben gemalt habe und du bist die Farbe und du bist das, sondern es ist etwas mit Hand und Fuß, ja. Das Enneagramm gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und war zeitweise auch in verschiedenen Religionen tatsächlich. Ich glaube, den genauen Ursprung kann man nicht mehr komplett erforschen, aber das macht auch gar nichts. Also es ist schon so viele Jahre alt, es stammt von etwas und es ist etwas, worin man sich immer wieder findet. Und das möchte ich gerne auch. Ich möchte, dass du dich wiederfindest. Also alles, was ich dir über die verschiedenen Egotypen erzähle, möchte ich gerne, dass du mal in dich hineinspürst. Und ich möchte aber auch gerne, dass du mal in andere hineinspürst. Mal gucken, dein Nachbar, dein Freund, dein Partner, deine Mutter, dein Vater. Guck mal, ob du einen oder anderen mal wiederfindest und schreib dir das gerne auf. Also nimm dir wirklich ein Blatt, schreib auf, wo du einfach sagst, okay, den Typen kenne ich, meine Mutter ist es oder mein Vater oder mein Freund oder sonst was. Denn das sind die Eselsbrücken, mit denen du später arbeiten kannst. Das ist der Hintergrund, wie du dir das Ganze deutlich besser und deutlich schneller auch merken kannst, okay? Sehr gut. Also, vorab einmal, wir haben neun Typen, neun Egotypen. Diese neun Egotypen entstammen aus den drei Grundtypen, so könnte man es fast sagen. Und in der Mitte, also wenn du dir diesen Kreis vom Enneagramm einmal vorstellst, ja, in der Mitte siehst du eigentlich das, was wir in Wahrheit sind. In der Mitte sind wir einfach nur. Da ist einfach nur das Sein. Da ist die Liebe, da ist das Wissen, da ist all das, was wir brauchen. Alles Wundervolle ist dort. Okay? Und das bist du in Wahrheit. Das sind wir in Wahrheit. Denn all diese Ego-Spiele, die wir spielen, das sind wir nicht. Auch wenn wir denken, wir wären es. Aber wir sind es nicht. So. Nur noch einmal. Wir haben diese drei Typen. Das ist einmal der Körper, das ist einmal das Herz und das ist einmal der Verstand. So. Daraus entspringen die verschiedenen Typen. Ja, so haben wir zum Beispiel aus dem Körper, da haben wir den Egotypen Nummer 8, 9 und 1. Aus dem Herzen die 2, 3 und 4. Aus dem Verstand die 5, 6 und 7. Wenn du nun das Enneagramm siehst, dann siehst du, dass zwischen der 4 und der 5 eine Lücke ist. Und das ist eine Lücke, die sehr bedeutsam ist. Und das ist eine Lücke, in die manche Egotypen, die nämlich genau dort am Rand sind, das heißt die 4 oder die 5, gerne mal reinfallen. Das ist wie ein schwarzes Loch. Ja, das ist eigentlich eine Depression, in die man hineinfällt, die sehr unangenehm ist. Komme ich aber noch im Laufe der Egotypen darauf, zu sprechen. Also, wir haben nun diese neuen Egotypen. Und die Lehre geht eigentlich daraus aus, dass wir aus einem der Grunddinge kommen. Also wir kommen entweder aus dem Sein, aus dem Körper, wir kommen aus der Liebe, aus dem Herzen, oder wir kommen aus dem Wissen, dem Verstand. So. Je nachdem, von wo die Seele nun gerade kommt, sucht sie sich aufgrund der Geburt, weil die Geburt so schmerzhaft und so ungewollt ist, dann den passenden Egotypen aus. Das ist die Lehre vom Enneagramm, die ich dir sage. Was ich davon halte, ist eine andere Sache, okay? Du kannst deine Sache daraus bitte machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich persönlich glaube, dass die Geburt ein ganz normaler Vorgang ist, der sein muss, wie er ist, damit wir einfach danach der Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll. Deswegen glaube ich, dass die Geburt nicht grundsätzlich ein Trauma ist. Das kann ich nicht glauben, das will ich auch nicht glauben. Okay? Auch wenn es dann beschrieben steht und schon merkst du, jeder hat so seine Ansichten und übernimm Sachen, die für dich passen. Aber bitte, wenn du bei irgendwas denkst, was für ein Humbug, dann entspann dich. Ja, mach doch dein eigenes raus. Hör es dir bis zum Ende an und mach dein eigenes draus. Sehr gut. Also, dann geht es weiter. Das heißt, das Enneagramm, wenn du jetzt mal meine Sicht dem übersetzt, ja, dann ist es einfach so, dass es einen Moment im Leben gibt, wann auch immer der ist. Der kann eine tragische Geburt sein, wie jetzt ein Notkaiserschnitt oder was weiß ich, eine Zangengeburt, eine Glockengeburt oder. Aber muss es nicht, meiner Meinung nach. Ja, kann auch deutlich später kommen, dieser Moment. Und in diesem Moment stellt die Seele fest, stellt das Bewusstsein, was auch immer, fest, dass da irgendwas echt blöd ist und dass sich da irgendwas echt blöd anfühlt. Und dieses blöde Gefühl ist so unangenehm, dass man versucht, es zu verdrängen. Und die Ego-Strukturen, diese Mauer, die wir aufbauen, ja, damit können wir das Ganze leichter verdrängen. Das ist der Hintergrund am Ende des Tages. Das heißt, wir bauen in unserem Leben in verschiedenen Momenten Mauern, ziehen wir nach oben, unsere Schutzmauern, die uns einfach davor bewahren, irgendwelche Kränkungen, irgendwelche Gefühle nicht zu fühlen. Und diese Mauern, naja, wenn du jetzt mal dir vorstellst, durch so eine Mauer zu sprechen, ja, das kommt halt immer beim anderen anders an. Ja, stell dir vor, du triffst einen Menschen, der dich wirklich liebt und du liebst ihn auch, aber du bist halt mal in der Liebe echt enttäuscht worden und echt verletzt worden. Deswegen hast du da so eine dicke Mauer hingestellt und er kann dich selber und deine Liebe durch diese dicke Mauer gar nicht sehen. Das bedeutet, wie soll das denn harmonieren? Der wird ja immer verletzt, obwohl er dir so viel Liebe gibt, wie du eigentlich brauchst, wie du auch eigentlich möchtest und du willst auch, aber diese Mauer steht euch einfach im Weg. Ja, das beschreibt es eigentlich ganz, ganz gut. Und es ist nicht nur so, dass wir nur eine Mauer hochziehen, wir ziehen ganz viele Mauern hoch, weil wir ganz viele Themen einfach haben, weil wir ganz viele Gefühle in unserem Leben immer wieder haben, die uns verletzen. So. Und wenn wir dann einmal bei diesen drei Grundtypen sind, und ich möchte einmal gerne im Herz anfangen, einfach weil es sich vom Zählen her, finde ich persönlich, ein bisschen sympathischer anfühlt, dann sind wir im Herzen bei der 2, bei der 3 und bei der 4. Ja? Also, mal angenommen, du kommst aus der Liebe heraus, deine Seele kommt aus der Liebe heraus und entscheidet sich dann für einen dieser drei Typen. Und vielleicht ganz kurz, du solltest wissen, dass auch da dieses Sprichwort perfekt passt, und zwar der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also wahrscheinlich hast du einen Egotypen, den deine Eltern auch haben. So. Oder in deiner Familie auch vertreten ist. So. Das heißt, wenn du jetzt einen dieser Typen hast, mal angenommen, du würdest dich für Typ Nummer 3 entscheiden, dann bist du nicht nur oder spielst nicht nur dieses Spiel von dem Typ Nummer 3, sondern wirst auch einen Flügel haben. Der Flügel geht entweder nach rechts oder nach links. Das heißt, entweder zur 2 oder zur 4. In dem Moment, wo du noch klein bist, hast du meistens die eine Seite den Flügel. Sagen wir mal in dem Falle jetzt die 2. Wenn du erwachsen wirst, nimmst du meistens die andere Seite. Ja, in dem Falle die 4. Es ist immer wieder zu beobachten. Das heißt jetzt nicht safe, dass es immer so ist. Es heißt auch nicht safe, dass du denn nur da drin bist. Aber es dominiert halt definitiv. Ja. Und wie gesagt, du spielst immer verschiedene Spiele. Es kommt auf die Situation drauf an, die du erlebst. Das heißt, es gibt nicht nur dieses eine Spiel. Du spielst alle Spiele. Wir alle spielen alle Spiele. Die einen mehr, die anderen weniger. Ja, aber im Endeffekt spielen wir alle Spiele. Du hast dann auch nochmal immer Wege, die du gehst, wenn es dir schlecht oder wenn es dir gut geht. Ja, das sind diese ganzen Striche, die du dort im Enneagramm siehst, ja, mit diesen Pfeilen, in welche Richtung man geht, wenn es einem gut geht oder schlecht. Ja, die 3 zum Beispiel ist verbunden mit der 6 und mit der 9. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, mit dem Hintergrund, dass ich dich gerade nicht zu sehr verwirren möchte, weil du gerade noch nicht weißt, was Typ 6 und was Typ 9 ist. Das heißt, ich gehe am Ende noch mal genau darauf ein. Du solltest nur schon mal gehört haben, dass es da Wege gibt. Der eine ist, wenn es einem gut geht, der andere ist, wenn es einem schlecht geht. So. Das Ganze hast du aber auch im Workbook nochmal so, dass du es auch nochmal nachschlagen kannst und dir nochmal anschauen kannst, wenn du da genaueres darüber wissen möchtest. So, dann würde ich sagen, erzähle ich dir als allererstes mal vom Typ Nummer 2. Typ Nummer 2 ist meistens, hat so Berufe wie als Sekretärin, wie in Pflegeeinrichtungen, ja. Also es ist jemand, der hilft, der unterstützt, ja, der immer für andere da sind. Mütter haben ganz, ganz oft einen Typ Nummer 2. Das liegt aber auch im Sinne der Natur. Also nicht alle Mütter, das darf man jetzt so nicht sagen, aber die Mütter, die gerne geben, ja, die ihre Kinder wirklich komplett bemuttern, alles für die Kinder machen. Das beste Beispiel, was ich eigentlich für mich hatte, als ich das Enneagramm erlernt hatte, gab es eine Mutter in meinem Umkreis. Ja, ich habe ja auch Kinder zu dem Zeitpunkt noch recht klein gehabt. Und ich habe sie oder die Tochter eigentlich zum Geburtstag von meinem Sohn eingeladen und sie natürlich mit, weil die Kinder noch zu klein waren. Und dann fragte sie mich, soll ich einen Kuchen backen? Und ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich lade dich auf den Geburtstag ein. Warum solltest du jetzt einen Kuchen backen? Doch tatsächlich war ihr das wichtig, einen Kuchen mitzubringen. Ja, und vielleicht schüttelst du jetzt auch mit dem Kopf und denkst dir, hä? Oder du denkst, das hätte jetzt ich sein können. Das kann natürlich auch sein, gar keine Frage. Aber in der Regel macht man das, also in der Regel weiß man, dass der Gastgeber den Kuchen dann hat. Vor allen Dingen, wenn man sich vielleicht noch nicht so gut kennt. Das kommt halt noch hinzu. Also es ist tatsächlich die Sekretärin vom Chef, die alles tut für den Chef. Ja, oder auch alles tut für den Mann, alles tut für die Kinder, sich komplett aufopfert, ja, die Eltern irgendwann pflegt, wenn sie nicht mehr können, ja, so komplette Aufopferung für den anderen, ja, also das ist wirklich sehr, sehr intensiv zu sehen. Jetzt gibt es aber auch noch den männlichen Typ, jetzt habe ich so viel von der Frau gesprochen, den gibt es natürlich auch, das ist eigentlich, jeder helfende Beruf ist dort zu finden. Ja, ob es wirklich die Krankenpfleger sind, kennst du vielleicht im Rettungswagen, die, weiß nicht, vielleicht, ich hoffe nicht, dass dir was Schlimmes passiert ist, aber du weißt, was ich meine, die einfach, ja, sich auch aufopfern, die alles für den Patienten tun, ja. Das Gleiche aber auch natürlich im Krankenhaus, die Pfleger, die großartige Arbeit übrigens leisten. Genauso wie die Feuerwehr, es passt auch in dieses Berufsbild. Aber auch ein bisschen der Sohn, der alles für die Mutter tut, eher ein bisschen übergewichtiger ist, nicht zu übergewichtig, aber schon ein bisschen, darf ich pummelig sagen? Ich weiß nicht, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, und der einfach, also ganz wertfrei, lassen wir es mal so stehen. Also, der einfach auch alles für seine Mama tut. Ja, so, auch wenn der noch erwachsen ist und der zwar verheiratet ist, aber seine Mama kommt immer noch an erster Stelle. Ja, da sind wir auch schon noch bei einem Zweiertyp tatsächlich. So, dann lass uns mal zur 3 rübergehen. Die 3 ist, also wenn du die Frau siehst in der 3, dann ist das eine Frau, die ein Kind bekommt, das Kind aber mit nach 6 Wochen in der Kita ist oder bei der Tagesmutter ist oder sonst was, die Frau wieder arbeiten geht, die eigentlich aber irgendwie gefühlt 2 Jobs hat oder einen Vollzeitjob auch hat, ja, die Mutter, die auch bis kurz vor der Entbindung eigentlich noch arbeitet, ne, Motivationsredner vielleicht noch ist oder wirklich irgendwie Managerin ist, sowas, also wirklich einen hohen Beruf, auch viel weiß, gar keine Frage, und so viel leisten kann, dass du dich ab und zu mal fragst, wie macht die das denn überhaupt? Ist doch irgendwo gar nicht möglich, ja? Und das trotzdem alles mit einer Leichtigkeit macht am Ende des Tages, unglaublich. Also tatsächlich, die 3 kann unfassbar viel schaffen, hat auch immer eigentlich, die kann andere mitreißen, ne? Wenn du jetzt mal die Männer siehst, auch da Motivationsredner, alle, die so auf der Bühne stehen und rufen, Chaka hier und wir schaffen das, die andere mitziehen, ja, die anderen begeistern, die Manager, die andere mit begeistern. Also da bist du eigentlich bei einer Dreierfixierung, ja. Ich weiß gerade spontan gar nicht, was die drei privat machen könnte, weil die drei eigentlich nichts privat macht, weil die drei eigentlich immer im Job und in allem komplett drin ist, ja. Die würde vielleicht noch ein Schulfest organisieren mit oder sowas, ne? Ist wahrscheinlich, wenn denn beim Sport, doch Sport schon, aber auch da extremst, also Fitnessstudio extremst, ja, irgendwie jeden Morgen mindestens eine Stunde joggen gehen oder sowas oder eine Stunde trainieren, also jeden Morgen, ne, mit, keine Ahnung, drei Kindern, 40 Stunden Woche und so, ja, ja, also das sind so Sachen, alles, was so nach Leistung, ja, Leistung erbringen, im Endeffekt, also alles Leistung erbringen, auch Männer Leistung erbringen. Das sind auch schlaue Menschen, die haben tatsächlich viel im Kopf. Ja, so, die können dir auch gut was verkaufen und die können dich unfassbar gut motivieren. Nun gehen wir mal rüber zur Vier. Die Viererfixierung ist eher der Künstler oder die Künstlerin. Ja, Sängerin, Schauspieler, Theater, egal was, sowas halt, ja, oder aber auch wirklich künstlerisch sehr begabt, ja, malen, kreativ sein, also kreativ ist so das, ne, kann auch die Kindergärtnerin sein, so, wobei die Kindergärtnerin auch sowas Helfendes hat von der 2, ne, das muss man jetzt auch so sehen, aber die so extremst kreativ ist, die könnte auch tatsächlich gerade in der 4 aktiv sein. Die 4 ist eher ruhiger und auch als Kind ein ganz ruhiges und liebes Kind. So scheint es nach außen. Ja, wenn du dir mal so Sänger anschaust, dann sehen die nach außen hin auch immer so perfekt aus. Die Herztypen, und dazu gehören alle drei Typen, sind Image-Typen. Das heißt, das Image nach außen ist unfassbar entscheidend. Und bei der 4 ist es extremst wichtig, ja, dass nach außen hin das Perfekte gewahrt wird. Nehmen wir ein Beispiel, Mariah Carey, klassische 4. So. Vielleicht hast du die Skandale von ihr schon mitbekommen. Sicherlich hat ihr das extremst das Herz gebrochen, ja. Sie scheint nach außen so perfekt mit ihrer Stimme, mit allem, mit ihrem Auftreten. Und hinter der Bühne ist sie aber die größte Diva, die zu sehen ist, ja, die es so gibt. Die extreme Ansprüche auch daran tatsächlich hat, ja, dass das Image von ihr zu 100% gewahrt wird. Das sind halt die klassischen Vierer. Als Beispiel, vielleicht hast du schon mal so einen Freund oder eine Freundin gehabt. Ist auch egal, ob Liebesbeziehung oder nicht oder nur Freundschaft. Ihr seid auf einer Party und es ist alles ganz in Ordnung, läuft alles ganz gut. Und kaum seid ihr zu Hause und die Türe ist zu, passiert das größte Drama überhaupt. Und ihr denkt, hey, was ist los? Wenn dich das eben so gestört hat, dass ich aus Versehen dein Glas umgeschüttet habe, warum hast du das eben nicht gesagt? Eben hast du doch total cool reagiert. Ja? Die Vierer sind nach außen hin perfekt. So kann zum Beispiel eine Viererfixierung, es sieht so aus, als wären die Haare so gemacht, als ob die einfach so gefallen wäre und man hätte so leicht, locker leicht einen Zopf gemacht. Aber die Vierer hat tatsächlich, die Viererfixierung, Entschuldigung, hat tatsächlich dafür über eine Stunde im Badezimmer gebraucht, um die Haare so hinzubekommen, damit sie so aussehen, als wäre es locker flockig einfach so gefallen. Okay, also es ist schon sehr, sehr spannend, wie wichtig das Image ist, was andere denken tatsächlich, was dafür getan wird und trotzdem soll das Ganze aber ganz leicht ausfallen. So, das jetzt erstmal zu den Herztypen. Und jetzt geht es weiter mit den Verstandstypen. Das ist einmal der Ego-Typ Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7. Der Ego-Typ Nummer 5 ist der sogenannte Nerd. Vielleicht hast du ihn auch schon mal gesehen. Das ist eigentlich der Experte. Der weiß verdammt viel, der lernt aber auch nur von Experten. Ja, also ansonsten geht überhaupt nichts. Der Typ Nummer 5 hat wenig Körperbewusstsein, muss man dazu sagen. Wenig bis gar nicht. Ja, also wenn du bei dem zwei verschiedene Socken siehst, der eine Socke geht über die Hose, der andere nicht, die Mütze auf dem Kopf, so klamottentechnisch ein bisschen verwirrt sieht's der meistens aus. Das hat was damit zu tun, dass er das gar nicht wichtig findet und gar keinen Bezug dazu hat. Ja, das heißt, ja, das sieht chaotisch aus, aber im Gegensatz zur 4 macht er sich ehrlich gesagt keine Gedanken darum, muss nur irgendwo funktionell sein und diese Menschen haben gerne Mützen auf. Das ist wirklich eigentlich, siehst du da ganz, ganz oft den puren Verstand rumlaufen und der schützt seinen Kopf ein Stück weit, ja. Es ist so, dass er unfassbar viel weiß, ja, extremst viel, aber das Thema Empathie funktioniert nicht so. Ja, wenn du jetzt mal in die extreme Form gucken würdest, würdest du dir einen Autisten vorstellen können. Ja, nicht jeder Fünfertyp ist ein Autist, nur damit du mal weißt, wovon ich ungefähr rede. Das sind einfach Menschen, die sind nicht so empathisch und können nicht so in andere hineinfühlen, haben auch gegebenenfalls keinen Partner. Und wenn dann einen Partner, dann einen, der einem sehr ähnlich ist, ja, der auch nicht so den Bezug dazu tatsächlich hat. Also es geht mehr um Wissen, es geht mehr um Lernen, sehr komplexe Sachen auch tatsächlich wissen. Aber wenn es so um das Thema Lebensfreude, Spaß im Leben hat, dann müsstest du diesem Menschen erklären, warum das sinnvoll ist. Und erst wenn er versteht, dass das sinnvoll ist, könnte er sich darauf einlassen. Aber das ist für ihn eher unnötig. Ja. So, der Typ Nummer 6, das ist der Teamplayer. Der Teamplayer kann verdammt gut im Team arbeiten. Ja, der ist anpassungsfähig, der kriegt das so hin, der will allen gerecht werden auch irgendwo und ja, versucht eigentlich sehr loyal zu sein oder anders, ist sogar sehr loyal. Also die Sechserfixierung doch ist unfassbar loyal und möchte eigentlich total gerne dazugehören. Das ist so der Hintergrund, ja. Ja, gibt sein Bestes, ist nicht auffällig, also klamottentechnisch eher so 2-3 Farben im Kleiderschrank, ja, nicht so auffällige Schnitte, eher so immer die gleichen Schnitte ein Stück weit. Ja, eher so wie alle anderen auch, also nicht auffallen, sondern so wie alle anderen, weil dann falle ich ja nicht auf, ja, so, und dann bin ich ja wieder Rest und darum geht's ja, weil dann gehöre ich ja dazu, so. Die Sechserfixierung hat aber auch sehr, sehr viele Zweifel an sich, ja, und möchte auch gerne, dass alle anderen auch genauso sind wie sie, weil es ist alles sicher, wenn wir alle gleich sind. Das heißt, auch da hast du zum Beispiel den Opi, der am Fenster sitzt und draußen, wenn ein Auto auch nur 3 Zentimeter zu weit vom Bordstein ist, die Polizei anruft und sagt hier, ne, das muss aber doch ein Knöllchen geben, das Auto muss doch abgeschleppt werden. So, das ist die Folge, was im Laufe der Zeit tatsächlich passieren kann. Gerade dann, wenn viele aus der Reihe tanzen. Das ist nichts für die 6. Also die 6 mag die Sicherheit einfach. Der Typ Nummer 7 ist der Bungee-Jumper, ist derjenige, der Party machen geht, ist derjenige, der überall Spaß hat. Egal was, Hauptsache Spaß. Ach, traurige Situation, ach nee, komm, wir haben Spaß. Ja, so. Ist derjenige, der immer unterwegs ist, ne? Fallschirmspringen, Safari-Tour, keine Ahnung, mit Löwen kuscheln und mit Walen schwimmen, ich weiß nicht was, Tiefseetaucher, Pilot, sowas die Richtung, ja, also das ist tatsächlich so die 7, sehr, sehr ausgefallen, ja, sehr viel unterwegs, sehr viel Spaß, sehr schnell unterwegs auch, ne, meistens auch recht dünn, aber auch zeitweise sehr aufgefallen von der Kleidung her tatsächlich, ja, obwohl es ein Verstandstyp ist, aber ist ja doch schon zeitweise sehr auffällig zu sehen, vor allen Dingen die Geschwindigkeit, ja, und der Mut, man denkt, wow, der ist aber mutig, dass er das alles macht, ne? Die 7 hat nicht unbedingt Familie. Ja, also die 6 hingegen, ne, so sein wie alle anderen. Das heißt, klar, Familie, Kinder, Reinhaus. Ne? Die 7 nicht unbedingt, die ist halt immer unterwegs. Ne? Das ist halt immer Spaß haben. Und wenn man mal zu Hause ist und man könnte traurig sein, nein, raus, Spaß haben. Das geht halt nicht unbedingt, wenn man so sässig wird quasi. Ja, dann haben wir da die Verstandstypen. Und dann lass uns mal weitergehen zu den Körpertypen. Und da haben wir die 8, die 9 und die 1. Das wollte ich schon fast sagen, 10. Aber nein, wir haben die 1. Da kommen wir dann wieder zurück. Da schließt sich dann der Kreis. So, die 8 kennst du. Die 8 ist der klassische Ego-Typ, wo du denkst, Ego, das ist er. Das ist der cholerische Chef. Also, das ist für mich zumindest so der klassische Ego-Typ, ne? Der rumschreit, der die Wut an anderen rauslässt, der auch eher so unfair ist, der ja ruppig ist, ne? So, der, naja, der einfach Chef ist, ne? Aber nicht so der liebe Chef, sondern wirklich der wirklich mal rauslässt. Also wirklich der rauslässt, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist er halt, ne? Später erzähle ich dir was zum Schmerz zu dem. Aber ich glaube, cholerischer Chef, kannst du dir was runter vorstellen. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Der hat wahrscheinlich eine Frau und auch Kinder, ja. Ja, da kommen wir dann aber noch mal zu, wenn ich dir erzähle, wie der Gang ist, wenn es ihm gut geht oder wenn es ihm schlecht geht. Bleib jetzt einfach mal beim cholerischen Chef. Dann gibt es noch die Nummer 9. Die Nummer 9 ist der Harmoniesüchtige. Immer alles harmonisch und langsam und entspannt und macht doch keinen Stress und lass uns doch kuscheln. Dann ist die Welt wieder gut und alles ist gut und bloß kein Streit. Und sobald Streit auftaucht, wird sofort wieder über Harmonie überdeckt. Also es gibt keinen Streit. Aber gleichzeitig ist diese Person auch auf der Suche und sucht ganz viel und liest auch ganz viele Psychologiebücher und sowas. Aber immer kurz bevor er ja in die Veränderung gehen könnte, indem er vielleicht mal eine Therapie macht oder irgendwie was weiß ich, was auch immer macht, schwenkt er zurück und sagt, ach nee, also bei mir ist ja alles gut, weil er geht ja wieder in die Harmonie zurück. Ja, es sind meistens Menschen, die übers Essen kompensieren, das heißt, sie essen viel, sind meistens eher übergewichtig, ja, so der Knuddelbär, so vom Bild her. Passt aber auch zur Frau, haben eher ruhige Jobs, also anders, woanders existiert das nicht. Die haben halt einfach eine langsame Geschwindigkeit. So, muss nicht immer sein, aber die suchen sich jetzt keinen Job aus, wo die am Fließband schnell irgendwie reagieren müssen. Das ist nicht denen ihre Art, ja. So, man könnte auch sagen, Beamte haben sowas von der Neunerfixierung. Jedoch solltest du bei der Neunerfixierung wissen, es gibt in jedem Land gibt es verschiedene Fixierungen, die dominieren. Und in Deutschland ist es die 6 und die 9, die sehr stark dominieren. Ja, also es gibt viele 9er Fixierungen hier. Die sind nicht alle, wir haben nicht nur Beamten hier, wir haben auch andere in anderen Berufen hier. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, bitte. Ja, es sind halt eher die sehr harmonisch sind. So. Und dann haben wir die Einserfixierung. Und die Einserfixierung ist, merk es dir vielleicht mit dem Priester. Ja, es gibt auch Einserfixierungen, die nicht gerade Priester oder Nonne geworden sind. Aber ich glaube, das ist so der Extremfall, wo man sich am besten merken kann. Das sind nämlich Menschen, die predigen. Die predigen auch ohne Priester zu sein. Ich persönlich mag kein Predigen, deswegen reagiere ich da gerade auch so drauf. Aber tatsächlich sind es Menschen, die predigen dir immer wieder, wie was zu sein hat. Ja, die lassen auch nichts anderes durchgehen. Die sind sehr perfektionistisch, sind ja, also wenn es Frauen sind, sehen sie nicht unbedingt aus wie Frauen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie sexy anziehen würden oder sowas, ne, sondern eher ja, ne, Hose, Pullover, nicht so viel sehen, sehr perfektionistisch tatsächlich, ne, aber trotzdem sehr, sagt man androgyn, weißt, was ich meine, ne. Ja, das sind so die Einser, die sind, wie soll ich das sagen, also die zweifeln auch, auf eine andere Art und Weise, nicht so wie die Sechs, aber die zweifeln auch. Aber vor allen Dingen predigen sie ganz, ganz viel. Das geht viel nach außen auch. So, jetzt haben wir einmal die 9 Typen einmal kurz durchgesprochen. Und ich hoffe, du hast dir mal ein kleines Bild dazu gemacht, wie diese 9 Typen aussehen und was so da dahinter steckt auch. Und jetzt ist die erste Aufgabe, die du hast. Ich möchte gerne, dass du anhand meiner Erklärung jetzt in deinem Umfeld mal guckst, wer ist denn welche Fixierung? Wer könnte denn welche sein? Ja, da gibt es jetzt kein falsch und kein richtig zu, weil ich kenne diese Menschen ja nicht. So, und ich möchte gerne, dass du für jeden Typen quasi wie eine Personenbeschreibung machst. Das heißt, du guckst jetzt zum Beispiel an, du siehst zum Beispiel als Beispiel, dein Vater ist eine 9er-Fixierung. Ja, so ist zum Beispiel bei meinem Vater so. Dann schreibe ich mal so auf, was so seine Merkmale sind. Ja, du musst mir da jetzt gar nicht zuschreiben, mein Vater, sondern, keine Ahnung, gib ihm Namen. Am Ende des Tages kenne ich ihn ja nicht, ja. Meinetwegen gibt es ihm auch einen Kunstnamen, aber so, dass du weißt, ach, das ist die und die Person. Und dann stell dir einfach für dich vor, okay, was hat der für Merkmale, was passt mit dieser Ego-Fixierung, mit diesem Bild und schreib das mal auf. Immer auf ein Blatt, ein DIN A4-Blatt. Du musst nicht das DIN A4-Blatt voll machen, bitte, ja, sondern einfach so die Merkmale, die ich jetzt hier auch genannt habe, so das Bild, was hat der noch, ne, für Eigenschaften und schreib es mal erstmal auf. Das ist die erste Hausaufgabe. Wenn du das erledigt hast, dann hörst du dir bitte das nächste Video an. Wir schließen nur jetzt hier, das sind jetzt über 30 Minuten. Ich glaube, das reicht erstmal und dann gehen wir in die nächste Aufgabe, okay? Sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei und freue mich dann von dir zu lesen.